Kapitel 5 und 6. Und dann können wir anschließend noch ins Gespräch kommen. Nachdem Paulus in den ersten vier Kapiteln, das heißt ab Kapitel 1, Vers 10, über das Parteiwesen sprach, spricht er jetzt noch über sittliche Missstände in Korinth. Es sind besonders zwei Probleme, die angesprochen werden. Ein schwerer Fall von Unzucht in Kapitel 5 und das Prozessieren in den ersten 11 Versen von Kapitel 6. In einem dritten Teil, ab Vers 12 in Kapitel 6, liefert er Klarstellungen zum Thema Heiligung, denn diese zwei Themen betreffen die Heiligung. Während wir im Thema Parteiwesen es mehr mit der Botschaft der Wahrheit, der Verkündigung zu tun haben, mit dem, was man zu glauben hat, nicht aber nur damit, sondern auch schon dort ging es um praktische Heiligung, wenn von Hochmut, Egoismus, Diesseitsorientiertheit die Rede war. Aber hier ist diese Betonung stärker. Hier ist der Lebenswandel stärker im Blickfeld. Das heißt, die Ethik ist stärker im Blickfeld als die Dogmatik im Thema Parteiwesen. Aber auch hier, wie dort, kann Lehre trennen, Liebe kann trennen, Lehre kann einen, Liebe kann einen. Wenn die Lehre die Wahrheit ist, eint sie, führt zu wahrer Liebe, kann aber auch trennen von dem, was unheilig ist. Wir befassen uns mit dem schweren Fall von Unzucht in Kapitel 1. Das tut Paulus in drei kürzeren Abschnitten. Zuerst tadelt er in den Versen 1 bis 5. In den Versen 6, 7 und 8 mahnt er. Und im letzten Teil des Kapitels 9 bis 13, das Kapitel ist kurz, berichtigt er, korrigiert er. Kapitel 5, Vers 1: Es wird allgemein von Unzucht unter euch berichtet. Und solcher Unzucht, die nicht einmal unter denen, die von den Völkern sind, genannt wird. Das heißt, vorkäme, genannt in diesem Fall als vorgekommen, dass nämlich jemand des Vaters Frau habe. Diese Formulierung ist nicht ganz deutlich, aber sie lässt vermuten, dass es nicht die eigene Mutter ist, sondern eine andere Frau des Vaters. Wenn es die Frau des Vaters ist, dann dürfte der Vater noch leben. Wenn sie die Frau des Vaters ist, dann dürfte sie seine Ehefrau sein und nicht die Ehefrau des Sohnes. In diesem Sinne handelt es sich also um Unzucht und nicht um Ehebruch. Er selbst ist also nicht verheiratet mit dieser Frau, aber er lebt mit ihr, nimmt sich die Freiheit, mit ihr zu leben. Ob der Vater Christ ist oder nicht, wird nicht gesagt, aber wahrscheinlich nicht. Er wird nicht gerügt, dass er sowas zuließe. Er ist offenbar nicht ein Teil der Leserschaft, die hier von Paulus als Hirte betreut wird. Und ihr seid aufgebläht und trauert nicht lieber, damit der, der diese Tat beging, aus eurer Mitte entfernt würde. Er tadelt. Sie sind aufgebläht, Das heißt, sie tun sich stark in ihrer Freiheit, in ihrer vermeinten Freiheit. Aber es ist eine falsche. Das Evangelium kennt auch Gesetz, kennt auch Grenzen, auch im Behalten. Und in diesem Fall hätten sie trauern müssen, weil sie Mitglieder am selben Leib seien und hätten so vorgehen sollen in ihrer Traurigkeit, dass, wie Paulus es ausdrückt, dieser, der die Tat beging, aus ihrer Mitte entfernt würde. Aus dieser Ausdrucksweise schließt man oder hat man geschlossen den Gedanken des Gemeindeausschlusses. Das ist aber etwas anderes. Aus der Gemeinde schließen kann nur Gott, weil es dabei gehen würde, einen zu einem Nichtchristen zu machen, denn alle Christen sind ja Gemeinde. Aber Gemeindeausschluss setzt voraus, wir haben eine zweite Ebene von Gemeinde, nebst dem Leibe Christi noch eine Organisation, in der man Mitglied wäre. Und nun würde man als Mitglied von einer Gemeinde ausgeschlossen. Und das muss hier nicht vorausgesetzt sein. Aus der Mitte tun ist ein Prozess. Aus der Mitte tun ist ein Prozess der Distanzierung. Und wir haben hier das Bild, das wir auch im Biologischen haben. Wenn ein Fremdkörper stört, dann wird er im natürlichen Prozess isoliert, manchmal ausgeschieden, manchmal einfach umgeben, damit der Leib selbst, die lebenden Zellen, bewahrt bleiben. Hier geht es um Isolierung bzw. Ausscheiden. Mittels Distanzierung in der Schrift, in der biblischen neutestamentlichen Gemeinde, geschieht Gemeindezucht, wenn wir das so nennen wollen, so, dass man sich von dem Bösen zurückzieht. Und wenn die Person sich nicht trennen will vom Bösen, dann muss man sich auch von der Person zurückziehen. Zunächst von der Sünde, damit man sich nicht befleckt, dann aber auch von der Person in dem Maße, wie man nicht befleckt werden will. Es kann verschiedene Stufen annehmen, wie wir schon gestern besprachen. Also es geht hier nicht um unseren Begriff des Gemeindeausschlusses, das ist sehr einfach, man braucht ihn nur von der Liste zu tun. So einfach ist es nicht. Hier ist jeder Christ gefordert, wie wird er sich verhalten? Erstens zum Thema Sünde dieses Mannes, zweitens zum Mann selbst, der sich hier noch rühmt in dieser Tat. Vers 3. Denn ich meinerseits, als abwesend im Leibe, aber gegenwärtig im Geiste, er wird an sie denken, er wird in ihrer Mitte denkend sein, damit sollen sie rechnen, habe bereits als gegenwärtig das Urteil über den, der dieses so ausübte, so ist interessant, auf diese Weise, so hat er gehandelt. Eine solche Tat muss Folgen nach sich ziehen für die Gemeinde, der dieses so ausübte, gefällt. Doppelpunkt. Im Namen unseres Herrn, und der ist Jesus Christus, wenn ihr und mein Geist zusammengekommen sind, zusammen mit der Kraft unseres Herrn, Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist am Tage des Herrn Jesu gerettet werde. Das wäre der radikalste Fall oder das radikalste Mittel. Gott sei Dank musste es nicht so weit kommen. Der Mann ließ sich bald warnen und tat Buße. Und die Buße war so tief, und so ernst, dass er daran fast kaputt gegangen wäre, seelisch, nervlich, so dass Paulus im zweiten Brief aufruft, ihm Liebe zu vergewissern und mit dieser Liebe ihm unter die Arme zu greifen. Er hat Buße getan, jetzt darf die Zucht aufhören, jetzt zeigt ihm Liebe, damit er nicht verschlungen werde in seiner Traurigkeit, ja, nicht untergehen. Das heißt nicht am Glauben scheitern, der hat ja Vergebung bekommen, aber jetzt psychisch. Es ist nicht so weit gekommen, wie Paulus bereit war zu gehen. Er hat diesen Entscheid getroffen und die korinthische Gemeinde wird wohl so gehandelt haben, wie wenn er gegenwärtig wäre. Mit diesem Beschluss muss sie jetzt sich entfernen von diesem. Aber es kam nicht so weit, dass sein Leib ruiniert wurde und er nur im letzten Moment Buße tat, bevor er in die Ewigkeit ging. Davor ist er offenbar bewahrt geblieben. Aber der Weg war eingeschlagen, der dorthin führen konnte. Es bleibt hier eine Frage, ob das heute noch so geschehen könnte. Ich denke nicht. Das heißt, unsere Haltung sollte diese sein. Und wir sollten den Ernst der Sache erkennen. Aber ich denke nicht, dass wir heute solche Persönlichkeiten haben, die imstande wären, wie Paulus so zu handeln, jemandem den Satan zu überliefern. Aber jeder von uns kann im Gebet die ganze Sache ernst nehmen und eine solche Person kann auf den Ernst seiner Tat hingewiesen werden, mittels dieses Textes. Seit der Apostel dieses getan hat, ist es Schriftwort. Und wir wissen jetzt, wie ernst solche Sünde ist, sodass kein Apostel heute auftreten müsste mehr, der so handeln müsste. Wir wissen, wie Gott denkt und Gott selbst kann eine solche Sache in die Hand nehmen. Gott selbst kann so etwas geschehen lassen. Aber ich vermute, dass keiner von uns imstande wäre, hier apostolisch zu handeln. Man muss nicht die Grenze der Apostelzeit außer Acht lassen. Wir kommen zum nächsten Unterabschnitt.
Bitte. Was heißt es, den Satan zu übergeben?
Hier wird eine gewisse Grenze beiseite getan. Normalerweise hat Satan nicht Zugang zu uns. Gott schützt uns, bewahrt uns mehr als wir denken. Aber dem Satan wird prophetisch, das heißt, wie wenn Christus selbst gesprochen hätte, er kennt die geistige Welt. Und hier wird eine Grenze oder eine Barriere abgebaut und Satan die Genehmigung gegeben, Einfluss zu nehmen auf diesen Menschen, der ja mit seiner Sünde ihm Spielraum schon geliefert hat, aber dennoch hätte die schützende Hand Gottes eine gewisse Grenze aufrichten können, aber diese Grenze wird aufgehoben, sodass Satan imstande ist, ihn weiterzuführen im Sündigen, was natürlich sein Leben kaputt machen würde, wenn er auch in dieser Art Unzucht und so weiter weiterleben würde. Es ruiniert den Körper. Aber gerade wenn man körperlich leidet, wird man manchmal, wie der verlorene Sohn, zur Erkenntnis, zur Einsicht gebracht. Und damit hofft Paulus, dass auf diesem Wege des Leidens in seiner eigenen Sünde, als Folge seiner eigenen Sünde, er, bevor er wirklich sterben würde, zur Buße käme, sodass seine Seele noch gerettet wird. Es handelt sich hier um eine gewisse Barriere in der unsichtbaren Welt, die abgebaut wird, mit der wir aber rechnen dürfen, dankbarerweise. Wir sollten uns aber hüten, dass die nicht abgebaut werden muss. Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben, und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, Gott könnte uns Nicht, dass er uns selbst versuchen würde, aber kann uns in die Gegenwart der Versuchung führen, um uns zu zeigen, wie ernst es ist, wenn wir nicht aufpassen. Er kann es zulassen, dass wir so in die Nähe der Versuchung kommen, dass wir nicht mehr ohne seine Hilfe standhalten. Und das wäre unglücklich. Das kann auch ein Gericht sein, dass Gott das zulässt. Diese Barriere ist hier aufgehoben. In den Versen 6 bis 8, in diesen drei Versen, erlässt Paulus eine Mahnung. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig säuert? Ich weiß nicht, wie viel Symbolik oder Typologie Sie in Ihrem Bibelstudium begegnet sind. Es gibt Kreise, in denen sehr stark betont wird, der Typus, das heißt das Vorbild, besonders im Alten Testament, wo wir ja Einrichtungen im israelitischen Kultus haben, die auf neutestamentliches Evangelium hinweisen, das bespricht besonders der Hebräerschreiber. Es gibt Kreise, die das sehr in die Einzelheiten ziehen, und ich frage mich, man könnte sich fragen, ob es nicht manchmal über die Schrift hinausgeht. Es ist manchmal sehr wertvoll. In solchen Kreisen oder ähnlichen kann es vorkommen, dass man sagt, Sauerteig ist immer ein Bild von bösem Einfluss in einem guten Bereich. Und dann können die verschiedenen Stellen einschließlich eines Gleichnisses vom Herrn Jesus herangezogen werden, um das dann zu lehren. Dabei vergisst man, dass Sauerteig etwas Gutes war. Es handelt sich nicht um etwas, das schon in sich schlecht ist. Es ist hier nicht ein Vergleich von Bösem mit Bösem, sondern so wie ein Sauerteig einen Einfluss ausübt auf einen so einen kleinen Klumpen von Sauerteig, um einen ganzen Teig zu durchsäuern, damit es aufgeht, wenn es gebacken wird. So, auf diese Weise hat Sünde einen Einfluss, wenn es nicht eingedämmt wird oder weggenommen wird. Übrigens kann das Gute auch so einen Einfluss haben. Und ich denke, das ist, was Jesus sagen will. Denn er vergleicht das Königreich Gottes gerade mit einem Sauerteig. Und das Königreich Gottes hat ja einen guten, nicht einen bösen Einfluss. Also es geht nicht darum, dass Sauerteig als etwas Böses von vornherein hingestellt würde, sondern es geht um die Art und Weise der Wirkung. Ähnlich das Bild vom Dieb. Die Schrift vergleicht das Kommen unseres Herrn mit dem Kommen eines Diebes, nicht den Herrn mit dem Dieb. Das wäre eine Parallele. Die Tatsache, dass das Kommen des Herrn mit dem Kommen eines Diebes verglichen wird, lässt noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Herr ein Dieb wäre. Ähnlich hier. Die Tatsache, dass Sünde ähnlich wirkt wie Sauerteig, heißt noch nicht, dass Sauerteig jetzt das Bild vom Bösen selbst wäre. Vers 7. Fegt also den alten Sauerteig aus, der hatte seinen Platz im Haus. Aber weil die Israeliten so schnell Ägypten verlassen mussten, hatten sie nicht Zeit, das Brot zu backen. Und so haben sie ungesäuertes Brot gegessen. Das war nicht so das Ideal, aber so kam es, ja. Und der geschichtliche Hintergrund ist der Grund für dieses Vorgehen am Passa, zur Zeit des Passa. Es kann sein, dass dies gerade zur Passazeit geschrieben war, beziehungsweise um diese Zeit angekommen ist. Und dass dieses Bild gerade passte, um diesen Heiligungsvorgang in der Gemeinde deutlich zu machen. Fegt also den alten Sauerteig aus, damit ihr ein frischer Teig seid, entsprechend dem, dass ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa wurde für uns geopfert, nämlich Christus. Sodass wir das Fest feiern sollten, nicht mit altem Sauerteig, nicht mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und des Bösen, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Das sind Metaphern, die Paulus hier in gedrängter Weise gebraucht, um den Heiligungsvorgang deutlich zu machen. Christus, unser Passa, ein sehr schönes Bild, und das veranlasst uns dann auch, über das Passa nachzudenken und Parallelen zu ziehen zum Opfertod Christi, aber auch zum Mahl des Herrn, zum Tisch des Herrn. Da sind sehr schöne Vergleichsmöglichkeiten von dieser Wahrheit hier. In den Versen 9 bis 13 berichtigt Paulus, stellt einiges ins rechte Licht. Es muss einiges deutlich gemacht werden. Ich schrieb euch in dem Brief, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben oder zu pflegen. Ich schrieb euch in dem Brief, also offenbar war noch ein anderer Brief dort, in dem er ihnen schrieb, nicht Umgang mit Unzüchtigen zu pflegen. Merken wir uns das Wort pflegen. Das ist kontinuierlicher Kontakt, mehr oder weniger verbindlicher, fast bejahender. Und nicht überhaupt, jetzt korrigiert er, denn es war ein Missverständnis aufgetreten, ja, durch diesen Brief, war nicht so gemeint, wie es aufgepasst war, sagt er. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Habsüchtigen oder Räuberischen oder Götzendiener, denn dann müssten sie den Planeten räumen, ja. So viele gibt es ja, wenn man kann fast nirgends hinkommen, ohne dass man irgendwo mal einem Sünder begegnen müsste, ja. Also so war das nicht gemeint, sondern der kontinuierliche Kontakt, der bis zum Bejahenden, das im Zeichen des Bejahen, der Bejahung stattfinden würde, dieser soll nicht stattfinden. Man soll im Zeichen eines Neins zur Sünde manchmal den Kontakt abbrechen. Das muss aber dann überlegt werden. Und wünschenswert ist ein Konsens. Manchmal muss ein einzelner Christ das am Arbeitsplatz tun. Kein anderer Christ ist involviert, das heißt beteiligt daran. Das gibt es, dass wir uns manchmal trennen müssen. Es gibt gewisse Berufe, die kann ein Christ nicht ausführen. Eine Christin kann zum Beispiel nicht den Beruf der Prostitution durchführen. Ja? Andererseits gibt es Berufe, die zwar Nachteiligungen mit sich bringen, aber man kann sich nicht ohne weiteres daraus heben. Paulus sagt, aber wenn du die Möglichkeit hast, du bist Sklave, du hast die Möglichkeit, frei zu werden. Du darfst die Gelegenheit wahrnehmen, ja? Vielleicht auch mittels Flucht, ich weiß nicht. Aber, und manchmal ist es wegen der Sünde. Ich habe mich, wenn ich an einem Arbeitsplatz war, früher als Student oder als ich noch im weltlichen Beruf tätig war, hier und da, habe ich mich manchmal weigern müssen, gewisse Dinge durchzuführen. Weil für mich das Sündigen gewesen wäre. Ich hätte gesündigt, wenn ich das gemacht hätte. Zum Beispiel als Soldat haben die Offiziere da gesagt, ich sollte mal etwas da tun, was, ich weiß nicht, ob ich es heute noch tun, aber damals war mein Gewissen so, ich hätte mich versündigt. Dann habe ich das verweigert. Nun, das war, als Sanitäter war ich hinter der Front, aber sie haben mich nicht besonders bestraft. Das war auch, hatte nichts mit dem Krieg selbst zu tun. Sie wollten sich da lustig machen, die Soldaten, die Offiziere, aber ich wollte mich nicht daran beteiligen. Nun, es kam dann so, dass ich dann an eine Stelle kam, die näher zur Front war. Ja. Ich ahnte schon, dass das seinen Sinn hat, seine Ursache, aber das machte mir nichts aus. Ich war konsequent gewesen, ob das größere Gefahren mit sich brachte, das war mir egal. Hier haben wir also einen Hinweis, eine Berichtigung, eine Klarstellung, was Missverständnis betrifft. Paulus zeigt, was es um die Absonderung ist. Weiter, Vers 11. Nun aber schrieb ich euch, also in diesem Brief, und es ist im Vorgehen, ich weiß nicht genau, man weiß nicht genau, auf was Paulus sich bezieht, wenn er schreiben sagt. Nun aber schrieb ich euch, nicht Umgang zu pflegen, wenn jemand als Bruder bezeichnet. Werde, glaube ich, ist es. Und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder sich Berauschender oder Räuberischer sei, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Also es gibt Situationen, da trennt man sich grundsätzlich, man grüßt vielleicht nicht so herzlich, aber man könnte vielleicht noch zusammen essen. Aber Paulus sagt, in solchen Fällen kann es sein, dass man selbst die Essgemeinschaft, das muss sich nicht auf das Mahl des Herrn beziehen, das Essen hat einen hohen Stellenwert überhaupt in der Bibel. Heute kennen wir das nicht mehr so. Heute geht man einzeln zum Kühlschrank und holt sich etwas. Das gemeinsame Essen ist als ein Stück Gesellschaftsleben am Verschwinden. Aber in der Bibel hat es noch seinen Stellenwert als Zeichen der Gemeinschaft, der Wertschätzung. Das kann dann, wenn man das vermeidet, wenn man das nicht übt, kann es ein Zeichen der Distanzierung sein. Denn was liegt es an mir als Christ, auch die, die außerhalb sind, zu richten? Das ist nicht seine Angelegenheit, ja. Aber richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Ihr solltet es. Ihr solltet jetzt reines Haus machen. Die aber, die draußen sind, wird Gott richten. Mit anderen Worten, wenn Nicht-Christen sich so benehmen, können wir nicht den Umgang mit ihnen manchmal vermeiden. Aber wenn ein Christ so lebt, dann haben wir zu handeln. Ja? Und tut ihr den Bösen weg aus eurer Mitte. Da haben wir wieder diesen Ausdruck. Ja? Aber mittels Distanzierung, nicht mittels formalem Gemeindeausschluss. In Kapitel 6 haben wir ein weiteres Thema, das Prozessieren. Die Griechen haben gern prozessiert und die Korinther waren zum großen Teil Griechen. Und die haben also in diesem Leben, in dieser Lebensweise mitgemacht. Paulus stellt hier eine Grenze. Nicht weil er Jude ist und strengere Maßstäbe von daher hatte, sondern weil das Alte Testament Gottes Wort ist. Und weil Juden das Wort Gottes verwalten und es in der Welt bekannt geben müssen. Das tut Paulus als jemand, der bessere Maßstäbe hat, unterweist er hier. Als Hebräer, als Jude und auch als Apostel. Die ersten 11 Verse besprechen diese Angelegenheit und sie sind auch für uns heute sehr praktisch. Denn es geschieht in vermehrtem Maße, dass Christen wieder prozessieren. Und das ist eine sehr unglückliche Angelegenheit. Wagt jemand von euch es, wenn er eine Sache gegen einen anderen hat, vor den Ungerechten, das heißt vor Nichtchristen, die Christen waren die Gerechten, die Nichtchristen die Ungerechten, vor den Ungerechten gerichtet zu werden und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen, das heißt die Christen, die Welt richten werden? Was heißt das? Das Wort richten wird im zweifachen Sinne gebraucht. Im Sinne des Verfahrens in einem Prozess, wo ein Gerichtsurteil dann entsteht, und in diesem Sinne, wie wir es im Richterbuch haben, des Verwaltens oder Regierens. Und ich denke, wir haben hier beide Vorkommnisse. Weil es nur ein Wort ist, kann Paulus beide Bedeutungen gebrauchen. Natürlich bringt das Richteramt, das wir im Richterbuch haben, das heißt gleichsam Gouverneuramt, es mit sich, dass man Richtsurteile aussprechen muss. Und das wird wahrscheinlich auch eingeschlossen sein in diesem Amt, das wir auszuüben haben. Ich vermute, dass Paulus hier an das tausendjährige Reich denkt, wo wir mit Christus regieren. Alle Christen sind beteiligt an dieser Regentschaft im tausendjährigen Reich, wo wir Regierungsämter einnehmen werden, verwalten werden. Und wenn das der Fall ist, wenn wir diese Verantwortung übernehmen müssen eines Tages, dann sollten wir uns jetzt schon wenigstens einigermaßen einüben und wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt schon vor die Welt gehen sollten und das ausüben. Nein, da lieber verzichten. Paulus betrachtet die Gemeinde als eine Insel, in einem gewissen Sinne, nicht Ghetto, aber doch wie eine Insel. Gewisse Dinge geschehen nur innerhalb der Gemeinde, nicht vor der Welt. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr der kleinsten Gerichte unwürdig, könnt ihr nicht dann das ausüben innerhalb der Gemeinde? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Also hier wird deutlich, dass es im zweiten Sinne ist, das heißt regieren. Heute, Psalm 8, sind wir als Menschen in der Hierarchie der Schöpfung unter den Engeln. Sie sind größer als wir. Sie sind über uns gestellt. Der Mensch ist unter die Ebene der Engel gestellt. Eines Tages aber ist es umgekehrt. Durch die Erlösung werden wir über die Engel gestellt, mit Jesus Christus, weil er unsere Stelle einnahm unter den Engeln, aber verherrlicht wurde. Und heute schon ist er über die Engel gestellt. Eines Tages zieht er uns nach sich. Wir regieren mit ihm und wir werden also über Engel verfügen. Nicht als wären sie böse und wir müssen jetzt Gerichtsurteile fällen, nein. Sondern sie stehen dann uns zu Diensten. Der Hebräerschreiber macht deutlich, in einem gewissen Sinne geschieht das heute schon, wenn Gott die Engel schickt, um uns zu dienen. Aber das, in diesem Fall stehen sie immer noch unter seiner Regierung. Aber eines Tages werden sie unter unserer Obrigkeit, unserer Regierung stehen. Davon spricht Paulus hier wohl. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten, das heißt regieren werden? Wie viel mehr die Dinge dieses Lebens? Dann sollten wir jetzt schon fähig sein, in gewissem Sinne zu herrschen, das heißt uns zurechtzufinden in dieser Welt. Wenn ihr also Angelegenheiten dieses Lebens zu richten habt, die in der Gemeinde am wenigsten angesehen, setzt sie ein. Zu eurer Beschämung spreche ich. Mit anderen Worten, wenn ihr schon vor die Welt gehen müsst, vor einen weltlichen Richter, um eure internen Angelegenheiten zu regeln, das spricht doch davon, dass ihr nicht fähig seid. Aber ihr solltet es sowieso unter euch tun. Und wenn es ein Unfähiger ist, ja, es muss aber nicht ein Unfähiger sein. Das ist etwas, das zur Beschämung gesprochen ist. Es muss nicht ein Unfähiger sein, der Richter würde. Sicherlich gibt es solche. So ist unter euch nicht ein Weiser, nicht einer, der zwischen Brüdern entscheiden könnte, sondern Bruder geht mit Bruder zum Gericht, also vor die Welt, und das vor Ungläubigen. So nicht. Dies ist ein Aspekt, der in der Gemeinde, so scheint mir, fast verloren gegangen ist, wenn nicht ganz. Aber es sollte das Richteramt in der Gemeinde vorkommen. Es muss nicht ein permanentes Amt sein. Es muss nur für gewisse Fälle da sein. Das heißt, wenn ein Fall vorkommt, wo irdische Angelegenheiten zwischen Gläubigen geregelt werden müssen, kann das eine Gemeindeangelegenheit sein. Dann kann man für diesen Fall sich umsehen, wer wäre hier die passende Person, um hier die Richterfunktion auszuüben. kennen wir nicht, ne? So selten ist das, wenn es vorkommt. Also, es ist schon überhaupt ein Fehler unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Da beginnt diese Angelegenheit, ja, dass ihr überhaupt zankt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Das kommt bei manchen gar nicht in Frage. Ja? Für Paulus ist es selbstverständlich. Lieber, als dass ihr vor die Welt geht, vor Ungerechte, und dort zum Gericht geht, solltet ihr bereit sein, den Kürzeren zu ziehen. Das ist doch viel besser. Zu leiden ist besser. Da sind wir auch bei Petrus. 1. Petrus, Kapitel 3, glaube ich, ist das. Ja, 2 und 3. Vielleicht ist es doch Kapitel 2. Lieber den Kürzeren ziehen. Ich glaube, in beiden Kapiteln erwähnt er das. Auch in Kapitel 3. Es ist besser, für Gutes zu leiden, sagt er. Besser, ja, das ist 3 Vers 17, dürfte das sein. Ja. Besser für Gutes zu leiden, als sich zu rächen und dann die Konsequenzen Gott zu überlassen. Man kann auch an Römer 12 denken, Ende des Kapitels dort, eine parallele Stelle. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, als mit der gleichen Münze zurückzuzahlen? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, über die Ohren hauen? Ist viel besser, das kann man schon hinnehmen. So schlimm ist es nicht. Ja, aber dann werde ich ruiniert. Ja und? Ja, dann muss ich sterben, weil ich keine Existenz habe. Ja und? Was ist dann so schlimm zu sterben? Frühzeitig in den Himmel zu kommen? Doch schön. Ja. Paulus hat das keine schweren Konsequenzen. Ja. Er hat schon genug gelitten. Das ist ihm kein Unbekanntes. Ja. Keine Unbekannte. Dagegen übt ihr Unrecht und Übervorteilung und das an Brüdern. Kennen wir die Kraft dieses Wortes Brüder? Für Paulus hat das seine Kraft. Gemeinschaft, Einssein. Wie bringt ihr es übers Herz, euch zu versündigen an einem Bruder? 1. Mose 13. Wir sind Brüder, sagt Abraham zu Lot. Sowas darf nicht vorkommen. Nicht unter Brüdern. Man zankt sich nicht. Und die Hirten sollten sich auch nicht zanken. Deine Hirten sollten sich nicht mit meinen Hirten verzanken. Wir sind Brüder. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte Gottes Königreich nicht erben werden? Wenn ihr euch also so benehmt, passt auf, ihr könntet vom Herrn abfallen und zu Ungerechten werden. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte Gottes Königreich nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet. Mit anderen Worten, kleine Sünden können zu großen, schwerwiegenden Konsequenzen führen. Manch einer steht an einem Abgrund und fragt sich, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Oder ist schon über den Abgrund hinaus? Wie kam ich überhaupt hierher? Irgendwo war eine kleine Weichenstellung und die Entscheidung schien so unauffällig, aber sie hatte schwerwiegende Konsequenzen. Wenn wir den Ort finden könnten bei Donaueschingen, wo die Tröpflein auseinandergehen, dann wären wir an einem sehr entscheidenden Ort. Der Regen fällt und ein Tropfen geht in den in den Atlantik und ein Tropfen ins Schwarze Meer. Ja. So sind kleine Entscheidungen so wichtig, dass sie in zwei verschiedene Welten führen können. Man soll also Entscheidungen immer ernst nehmen, besonders wenn es um Sünde geht. Werdet nicht irregeleitet. Seid auf der Hut Hütet euch vor den Abgöttern, das letzte Wort des Johannes in seinem ersten Brief. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Homosexuelle. Ich denke, wir haben da die zwei Personen, weil in der Homosexualität ist es ja, wenn es eine längere Beziehung ist, ist es oft so, dass der eine die männliche Rolle übernimmt und der andere die weibliche Rolle. Vielleicht ist das, was Paulus hier anspricht, der passivere Teil der Homosexualität und der aggressivere Teil bzw. der initiative Teil. Auf jeden Fall sind es in Sünde Lebende. Übrigens, wir haben hier Substantive. Wir müssen, dies sind Heilsfragen, denn Paulus spricht hier von Verlorenheit. Diese Leute gehen in die Hölle. Ungerechte erben nicht das Königreich Gottes, das heißt, sie gehen verloren. Was ist der Unterschied zwischen diesen Menschen im Kapitel 5, der ja Unzucht getrieben hat, was ist der Unterschied zwischen ihm und einem Hurer? Der Unterschied ist dieser, den wir auch in 1. Johannes 3 haben, übrigens auch schon vorher. Wenn wir den griechischen Tempus berücksichtigen, dann wird klar, für Johannes ist ein Unterschied, ob jemand mal sündigt. 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand mal sündigt, wenn es vorkommt, dann haben wir einen Fürsprecher. Nicht sind wir dann verloren, sondern gerade dann haben wir einen. Aber, Kapitel 3, wenn jemand kontinuierlich sündigt, in Sünde lebt, ist er kein Christ. Das ist der Unterschied. Kommt es vor wie mit einem Schaf oder lebt man im Sumpf wie ein Schwein? Das ist der Unterschied. Das Wesen wird da schnell entscheiden. Nur, wenn das Schaf sich an den Sumpf, an den Schlamm gewöhnt, im übertragenen Sinne, das heißt jetzt in der Wirklichkeit, wird es so, 2. Petrus 2, gegen Ende des Kapitels, dass jemand abfallen kann und zu einem Nichtchristen wird. Christen gehen nicht verloren, aber Christen können zu Nichtchristen werden und dann geht ein Nichtchrist verloren. Jemand, der Christ war, aber es nicht mehr ist. Solange man aber Christ ist, geht man nicht verloren, denn man hat Christus als Bürger. Verstehen Sie den Unterschied? Also, solange ich Christ bin, ich falle aber in die Sünde, es kommt vor, ich bin unvorsichtig gewesen, dann kann ich dieselbe Sünde begangen haben, aber ich lebe nicht in dieser, ich kann aufstehen und befreit werden. Aber wenn ich nicht Buße tue und das sich wiederholt, kommt irgendwo der Zeitpunkt, wo die Rebe vom Weinstock entfernt wird. Aber diesen Zeitpunkt entscheidet der Herr, nicht wir. Für uns ist es manchmal schwer zu wissen, hat er schon stattgefunden oder nicht. Darüber müssen wir aber nicht entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, mit wem kann ich noch Gemeinschaft haben. Das eine Mal kann es ein Christ sein, das andere Mal nicht Christ. Das müssen wir nicht wissen. Unsere Aufgabe ist es, einfach uns reinzuhalten, damit wir nicht fallen. Noch einmal, wisst ihr nicht, dass Ungerechte Gottes Königreich nicht erben werden? Werdet nicht irregeleitet. Weder Hurer, das heißt solche, die in der Hurerei leben, noch Götzendiener, bei denen das Lebensweise geworden ist, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, das sind Bezeichnungen von Lebensweisen, noch sich Berauschende, noch Lästerer, noch Räuberische werden Gottes Königreich erben. Und dieses waren etliche von euch, sind es aber nicht mehr. Sollen also nicht die Taten, die sie einmal begingen, niedertun. Ihr wurdet jedoch, und schade, dass der Übersetzer hier es wieder besser weiß, in Anführungsstrichen, wir sollten hier was wagen, auf Kosten der sogenannten oder der empfundenen Tautologie, die über den Text beizubehalten. Lassen Sie mich Vers 11 lesen, nach einer genaueren Übersetzung. Und dieses waren etliche von euch. Ihr wurdet jedoch gewaschen. Ihr wurdet jedoch geheiligt. Ihr wurdet jedoch gerechtfertigt. Gedankenstrich. In dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. So kam es zur Neuwerdung in der Wiedergeburt. Wir wurden gewaschen, wir wurden geheiligt, wir wurden gerechtfertigt vor dem Richterstuhl Gottes. Das geschah durch den Herrn Jesus und durch den Heiligen Geist. Das haben wir nicht gefühlt notwendigerweise, so wahrgenommen, aber vom Wort Gottes her wissen wir, dass das auf unseren Glauben, unsere Buße folgte. Alles ist mir erlaubt. Mit Vers 12 beginnt der letzte Teil, die Klarstellung, beziehungsweise eine Reihe von Klarstellungen zum Thema Heiligung. Paulus will etwas ausführlicher werden, beziehungsweise etwas deutlicher in Bezug auf die Frage der Absonderung, Trennung, Einung oder Liebe und Ernst, Freundlichkeit, Ernst. Diese Frage will Paulus hier noch etwas näher besprechen. Grundsätzlich könnten wir sagen, ist mir alles erlaubt. Ich bin ja nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz ist nicht meine Lebenswelt. Das heißt nicht, dass ich ungesetzlich bin. Ich stehe unter der Herrschaft Christi. Und seine Herrschaft ist ähnlich wie das alttestamentliche Gesetz. Denn er ist der Gott, der das Gesetz gab. Er hat seine Meinung über Sünde nie geändert. Aber das Gesetz ist nicht mein Lebensraum. Nicht die Weise, in der ich lebe. Nicht gesetzesorientiert. Übrigens, solche, die nicht gesetzlich sein wollen, sind manchmal genauso gesetzlich wie andere. Denn im Zeichen des Erlaubens sündigen sie. Und das ist Gesetzlichkeit. Ja. Sie tun es, weil sie sagen, es ist verboten. Aber das ist Gesetzlichkeit. Sie merken es aber nicht, ja? Sie kreiden die an, die ihnen Vorwürfe machen und sie daran erinnern, schau einmal, das ist nicht gelobt nach der Heiligen Schrift. Ja, du bist gesetzlich. Aber sie sind genauso gesetzlich, weil sie im Zeichen des Gesetzes sich diese Dinge erlauben. Sie sagen, mir ist das nicht erlaubt, nicht verboten. Ja? Und so handeln sie gesetzesorientiert, ohne dass sie es merken. So nicht. Nicht Libertinismus. Ein Christ kann gesetzlich sein und muss nicht gesetzlich sein. Ich denke, es ist 1. Timotheus 1, da hat Paulus etwas zu sagen zu diesem Thema. Ein Christ braucht grundsätzlich nicht das Gesetz, weil er das Gesetz in sich hat. Er handelt, wenn er Jesus nachfolgt, gesetzlich. Das heißt, so wie das Gesetz Moses es haben wollte. Warum haben wir den Heiligen Geist bekommen? Antwort, Römer Kapitel 8, Vers 4. Damit wir das tun, was das Gesetz verlangte. Sehen Sie? Wir handeln Gesetz entsprechend. Aber nicht, weil wir uns an dem Gesetz orientieren, sondern in erster Linie, sondern weil wir uns nach dem Herrn Jesus orientieren. Aber da kann das Gesetz hilflich sein, um uns zu informieren. So ja. Sodass ich, es ist etwas schwer, das auseinanderzuhalten. Man muss etwas länger darüber sprechen, damit die zwei Seiten klarer werden. Also noch einmal Vers 12. Alles ist mir erlaubt, jedoch nützt mir nicht alles. Und von daher muss ich sagen, dass es mir nicht erlaubt ist. Ja? Er kann beides sagen. Es ist erlaubt und es ist nicht erlaubt. Wo steht geschrieben, ich soll nicht rauchen? Nirgends. Und doch ist es mir nicht nützlich. Es schadet. Und mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Folglich sollte ich es nicht tun. Ich bin beides, ungesetzlich und gesetzlich. Ich rauche nicht, nur weil es irgendwo verboten ist. Du sollst nicht rauchen, ja? sondern ich habe den weiteren Blick. Ich liebe den Herrn Jesus. Ich bin dankbar für seine Gabe des Körpers. Und aus der weiteren, vom weiteren Bild her schließe ich, es ist verkehrt, meinen Körper so zu behandeln. Übrigens, auch was das Essen betrifft, das, was man wählt. Viele Christen sind da vollkommen unvorsichtig. Es kommt in dasselbe Thema wie Rauchen. Andere werfen uns dann vor, wir seien gesetzlich. Natürlich bin ich gesetzlich, aber ich bin nicht gesetzlich. Entschuldigung, ich muss das so sagen. Ja? Alles ist mir erlaubt, jedoch werde ich nicht unter die Macht von etwas kommen. Mit anderen Worten, ich erlaube es mir nicht. Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Dazu ist er geschaffen, um die Speise zu verdauen. Ja? Deshalb ist der Bauch für die Speisen gedacht. Aber Gott wird dieses wie jenes verderben. Das heißt, eines Tages liege ich im Grabe, wenn der Jesus nicht vorher kommt. Aber dann wird der Leib sowieso verwandelt. Aber der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Wussten Sie das? Der Herr ist für Ihren Leib. Das heißt nicht, dass er ihn immer gesund halten wird. Aber er liebt unseren Leib. Er hat ihn geschaffen mit seinen eigenen Händen. Die Geschichte von der Schöpfung Adams spricht nicht davon, dass Gott körperliche Hände hätte, aber spricht von Nähe. Er hat unseren Leib geformt und er hat die Eva geformt. Bei Adam wie bei Eva ist er, der unseren Leib gestaltet hat. Und David weiß zu sagen, Psalm 139, und wenn heute ein Kind geboren wird, ist Gott dabei, um es zu gestalten. Ja, die Bibel lehrt uns durch einen Vergleich von 1. Mose, ich weiß jetzt nicht genau, welches Kapitel es ist, mit Galater Kapitel 4 dürfte es sein, Ende des Kapitels. Da heißt es, dass Isaak nach dem Geist geboren wurde. Das heißt, als Abraham und Sarah zusammenkamen und Gott eine Befruchtung möglich machte, war der Geist Gottes da und hat Isaak entstehen lassen. Das ist ein herrliches Wort, das den Geschlechtsverkehr heiligt. Bei jedem Geschlechtsverkehr ist Gott dabei und entscheidet, genau wie bei Donaueschingen, wo dieser oder dieses Chromosom, sächlich, männlich, das Chromosom, ja, hinkommt, wie das gestaltet, wie das, ob es männlich oder weiblich ist, ob es braunes Haar hat, blondes, so weiter, es wird alles dort entschieden. Was kommt mit was zusammen? Gott tut das. Gott hat Interesse an mir. Paulus sagt, der Herr ist für den Leib und ich sollte für den Leib sein. Ich sollte heilig mit ihm umgehen. Gott brachte den Herrn zur Auferstehung. Es zeigt, dass er für den Leib ist und wird durch seine Kraft auch uns zur Auferstehung bringen. Er stirbt zwar, aber Gott hat den Leib gern und eines Tages werden wir an Ewigen kommen. Der wird nie sterben. Also, Schlussfolgerung, gehen wir schon heute entsprechend mit dem Leib um, den wir heute bekommen haben. Weiter mit der Klarstellung. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Das heißt, sie gehören dem Herrn. Soll ich also die Glieder Christi nehmen, die ihm gehören? Meine Hand gehört ihm, meine Geschlechtsorgane gehören ihm, meine Augen gehören ihm, meine Ohren, meine Haut, alles. Soll ich diese nehmen und sie Glieder einer Unzüchtigen machen? Das sei fern, das komme nicht vor, das komme nicht in Frage. Oder wisst ihr nicht, dass wer mit einer Unzüchtigen vereint wird, ein Leib mit ihr ist? Das ist, was Geschlechtsverkehr bedeutet. Denn Zitat, es werden, spricht er, die zwei zu einem Fleisch. Aber wer mit dem Herrn vereinigt wird, ist ein Geist mit ihm. Im Geiste bin ich eins mit dem Herrn. Wenn mein Geist, der mit dem Geist des Herrn eins ist, in meinem Körper wohnt, dann gehört mein Körper ihm, der Geist Gottes wohnt auch in diesem Körper, und dann habe ich entsprechend mit meinem Körper umzugehen. Das ist die Schlussfolgerung hier. Flieht der Unzucht, lauft weg! Kommen Sie an einem Kiosk vorbei, am Bahnhof oder irgendwo, Augen weg! Distanz! Jede Sünde, diesen Vers kann ich nicht gut verstehen, aber ich lese ihn dennoch. Jede Sünde, die ein Mensch tut, ist außerhalb des Leibes. Aber wer Unzucht begeht, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Heiligtum ist des Heiligen Geistes, der in euch ist, welchen ihr von Gott habt und ihr nicht euch selbst gehört? Was sagt die Welt? Mein Bauch gehört mir. Die Welt denkt so. Paulus sagt, wir denken nicht so. Wisst ihr nicht, dass wir uns selbst nicht gehören? Denn ihr wurdet um einen Preis erkauft. Wir sind Sklaven, Leibeigene eines anderen. Verherrlicht ja Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, welche Gottes sind. Gute Worte. Sehr gute Worte. Klare Worte. Manchmal nicht ganz so klar. Aber es ist genügend Klarheit da, sodass wir die Richtung erkennen können und sie schon einschlagen können. Und dann kann es vorkommen, dass Knöchiges, Knochenartiges, das wir auf den geistlichen Tisch bekamen, auf die geistliche Tafel, manchmal sich doch als Fleisch erweist und es wird und kann es kauen. Das gibt es. Es gibt Fleisch, das wir noch nicht kauen können, aber wir lassen es. Mit der Zeit wird der Text deutlich. Ich kann ihn wieder. Ich kann ihn verstehen. Ich hoffe, eines Tages auch Vers 18 verstehen zu können. Ja, jetzt habe ich die zwei Kapitel fertig gelesen. Wir könnten jetzt Fragen erörtern, bitte.
Kapitel 5, Vers 1. Der aus seines Vaters Frau hat, der so erläutert, dass es dann die Mutter sein muss, dass es dass kein Ehebruch sein muss, habe ich gesagt. Es gibt aber doch den Vers, wer eine Frau anzieht, sie zu begehren, geht schon Ehebruch. Heißt, nur wenn ich eine Frau ansehe, steht weder was von einer verheirateten und unverheirateten. Allein wenn ich eine Frau anschaue, sie zu begehren, begehe ich schon Ehebruch. Ich habe das bisher so verstanden, weil Ehe wirklich was Heiliges ist, was Gott auch mit Frau in Jesus vergleicht, was die Schrift auch damit vergleicht. Und insofern, ich, ob die Frau jetzt verheiratet ist oder nicht, Ehebruch begehe, weil wir nicht ein Leib sind und ich außerhalb dieses Leibes dann Ehebruch begehe. Sobald ich gedanklich daran denke. Insofern wäre es aber dann hier in diesem Vers eigentlich Ehebruch, weil Sie gesagt haben, es ist kein Ehebruch.
Ja, wir haben wieder so einen Fall, wo ein Wort auf zwei verschiedene Weise gebraucht wird. In dem Sinne ja. Johannes sagt, wer jemanden hasst, ist ein Mörder. Im Keim ist das Mord. Aber ich habe ihn noch nicht totgeschlagen. In dem Sinne bin ich noch nicht Mörder. Ja. Aber in dem Sinne, dass ich ihn gehasst habe, bin ich ein Mörder. In dem Sinne, dass ich meine Augen der Lust hingebe, habe ich schon im Keim die Sünde begangen. Es ist Sünde, Sünde ist Sünde. Und es kommt auch selber raus. Aber was die eigentliche Gesellschaftstat betrifft, habe ich es noch nicht getan. In dem Sinne, weil es ist noch nicht Ehebruch. Darum ging es mir. Es ging mir um die gesellschaftliche Definition, die Situation hier. Aber Sie haben recht, in dem Keim hat er das getan, er hat dasselbe getan. Hat ja mit ihr gelebt. Ja. Übrigens, in der Schrift wird nicht so eine Grenze gezogen zwischen, so eine scharfe Grenze zwischen Unzucht und Ehebruch. Die zwei können gleichbedeutend sein, sodass die Unzucht dieses Mannes auf dasselbe ist eigentlich, in dem Sinne auch als Ehebruch. Ja.
Dann fragen wir den Rechtshändler untereinander.
Ja.
Ich meine, was soll ja auch Brüder, wenn sie Unrecht handeln, also wenn sie Sünde machen, sowieso darf die meisten, auch wenn sie Unrecht handeln. Das weiß ich nicht genau, was ich da darauf hinweisen soll. Bei Sünde ist keine Frage. Das ist die Frage, wenn ich nicht genau weiß, dass ich ihn darauf aufmerksam mache, dass er Unrecht handelt, ihm auch die Schrift aufzeigt. Aber trotzdem, wenn er weiterfährt, das dann einstecke, mit unserer Worte zu sagen, und das dann erdulde. Oder im Prinzip ist es eigentlich Sünde dann, letztendlich. Wenn ich meinen Bruder irgendwie drangsaliere, er mir das vielleicht noch sagt und ich mache das dann auch noch weiter. Aus was der Gründen auch immer, wie das auch immer ausschauen mag. Und er das aber einschreckt, ich vielleicht mich noch freue dabei oder schon Spaß, dann ist es ja im Grunde auch Sünde. Wie sehen Sie das? Oder wo gibt's da
sprechen, Sie, sprechen Sie das Thema Prozessieren an?
Ja, wo ist die Grenze, wo ich dann sage, nicht Prozessieren, aber das Grenze einstecken und dann sich doch zur Wehr setzen. Sei es mal im Weg durch den Prozess, sei es durch irgendwelche anderen Mittel. Wo ich sage, hier kann ich nicht mehr weiter, dann ist das, weil es jetzt in den Bereich der Sünde fällt und ich das so nicht mit ihm machen kann. Was weiß ich, dass man dann gemeintlich. Wenn ich denn dann sagen, ihn ermahne oder schon was, Gemeinschaftsentzug macht, um demjenigen klar zu machen, dass du so mit einem Bruder nicht verfahren kannst. Oder dass ich immer und absolut einstecke und nie was sage, egal was er mit mir macht.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Manchmal ist es möglich, ja, auf einen Nenner zu kommen, manchmal nicht. Unsere Umstände werden da auch von Gott bestimmt. Aber es ist offenbar eine Möglichkeit, dass solche Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde besprochen werden können, entschieden werden können, so und so sollte hier jetzt gehandelt werden. Er sieht offenbar eine Möglichkeit, dass jemand einen Bruder vor das Gemeindegericht ziehen kann, ohne dass er ihn notwendigerweise einen Groll oder einen Groll gegen ihn hätte, der Gerechtigkeit wegen. Paulus setzt voraus, dass wir einen Gerechtigkeitssinn haben. Aber manchmal müssen wir unter diesem Gerechtigkeitssinn leiden, weil nicht die Möglichkeit da ist, das heute schon ins rechte Lot zu bringen. Und wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir bereit sein, das zu erleiden. Wenn wir aber den Weg in das einer Verhandlung begehen, betreten, dann sollten wir wirklich es in rechter Weise tun. Das dürfte auch klar sein von anderen Texten, dass wir das nicht in Lieblosigkeit tun oder um den anderen den Bruder zu schädigen. Dann hätte ich mich wieder versündigt gegen ihn. Aber dennoch gibt es das, was Gerechtigkeit walten muss. Ja. Wir dürfen nicht alles durchgehen lassen. Aber nicht, weil es an mir geschieht, sondern weil es grundsätzlich etwas Falsches ist. Ja.
Siehst du aber auch einen Unterschied, ob man jemanden zurechtweist oder ob man über ihn richtet? Also wenn jemand zurechtweist, dann macht man ihn auf die Tat aufmerksam, die eben nicht gut ist. Aber wenn jemand richtet, dann würde man ihn als böse betrachten. Also wenn man die Person richtet, ja?
Auch das, was halt stimmt in der Seele. Oder konform ist, wie Gott es sieht. Und eigentlich sollten wir auch froh sein, wenn wir zurechtweisen und nicht immer zurechtweisen. Aber super, ich habe es vielleicht gar nicht gesehen. Ja.
Mhm.
Ja, eben, das ist es ja.
Wenn die zurechtweisen, dann falsch ist.
Ja, richtig.
Das ist kompliziert. Ja, auch noch eine Frage. Gerade mit zurechtweisen. Also, ich habe gedacht, oder ich empfinde es ist wichtig, dass man sich gegenseitig zurechtweist, auf den aufmerksam macht. Aber dann wird oft der Vers vorgehalten, ja, bevor du den Balken, den folgenden Splitter aus dem Auge deines Bruders siehst, schaust du erst den Balken, also zieh den einfach mal raus. Und dann ist es irgendwie so ein Kreislauf, dass man sich praktisch nie zurechtweisen darf, weil man hat ja selber genug. Und die Folge davon für mich wäre dann auch Gemeindesucht ist schon eigentlich unmöglich, denn die Ältesten haben schon auch ihre Balken in den Augen. Also dann heißt es immer, ja, alles mit Liebe zu überdecken und wie kann man das, also ich weiß nicht.
Ja, Sie beschreiben die Oberflächlichkeit unserer gegenwärtigen Situation. Ja.
Ja.
So flach, so billig ist das Gespräch um diese heiligen Dinge, ja. Man erkennt nicht den ganzen Ernst der Angelegenheit. Man nimmt den Bruder auch nicht ernst. Ja. Man will eigentlich, man lebt im Zeichen der Individualisierung, nicht im Zeichen der verbindlichen Gemeinschaft. Man lebt nicht im Wort, man ist nicht durchtränkt. Man war am Morgen nicht beim Herrn und hat sich dort heiligen lassen, durchtränken lassen von himmlischen Gedanken. Und lebt jetzt davon, ja, ist nicht der Fall. Das ist billiges Christentum. Das kann man nicht gebrauchen.
Und macht es Sinn, zu besuchen, solch ein Christentum irgendwie wieder auf den rechten Weg zu bringen? Also, dass man eben trotzdem so eine Gemeinschaft bleibt, auch wenn man genau erkennt, das ist ein billiges Christentum.
Wir verfügen nicht über andere. Das bringt ein Leiden mit sich. Aber jeder muss bei sich selbst beginnen und konsequent dem Herrn nachfolgen. Das bringt dann Fragen der Beziehungen mit sich. Und es wird immer so sein, immer wieder so sein, dass ich sehe, dass andere oberflächlich leben, aber ich darf sie nicht richten, kritisieren. Ich möchte ihnen helfen, wenn jetzt. Was mir eine Hilfe geworden ist, ist das Bild einer Tür. Wenn der Herr mir eine Tür öffnet, ich merke in der Begegnung mit einem anderen, hier ist eine Möglichkeit, er ist offen, ja? Er hat die Tür aufgetan. Manchmal ist es nur ein Satz und dann geht schon die Tür wieder zu. Aber diesen Satz konnte ich sagen. Ja? Dann muss ich das erleiden, dass die Tür wieder zuging. Das heißt, ich muss in meiner Nachfolge die Herrschaft des Herrn wirklich ernst nehmen und ihn bestimmen lassen, wie weit meine Dienstmöglichkeit ist. Manchmal bin ich fast wie in einem Gefängnis. Ich kann nichts ausrichten. Das muss ich erleiden. Aber in diesem Gefängnis, in diesem Eingeschränktsein, kann ich immer noch den Herrn loben, ihn anbeten und für ihn da sein. Und das ist Christsein. Das will gelernt sein. Und dann kommt die Zeit, wo er vielleicht hier und da eine Tür öffnet, und dann tue ich das. Aber so, wie der Herr Möglichkeiten gibt. Aber er bestimmt alle Dienstmöglichkeiten.
Bitte? Können Sie mal das Wort erklären, das angeblich nur so klar ist? Es wird oft zitiert, wenn Jesus sagt, richtet nicht, was heißt das? Richtet nicht. Damit ihr nicht gerichtet werden.
Weil das ja oft gerade in Bezug auf Ermahnung in den Mund genommen wird. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Das bedeutet nicht jegliches Urteilen. Wir sind ja gerufen worden, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse und zwischen Gegenständen. Wir müssen unterscheiden. Manchmal ist es nicht einfach, genau die Grenze eines Gebotes oder Verbotes zu erkennen. Es will gebetet werden, dass der Herr einem Einsicht gibt und Erkenntnis gibt. Genau wo ist jetzt die Grenze? Aber ich darf wohl so viel sagen, im Grunde geht es darum, dass ich nicht die Funktion übernehme, die Gott allein übernehmen kann, der weiß, wie schwerwiegend die Angelegenheit ist. Das heißt, ich darf nicht die Rolle übernehmen, die ein Richter übernimmt, wenn er jemandem das Urteil spricht. Für deine Tat bekommst du diese Strafe. Das ist Richten. Nicht eine Identifizierung dessen, was er getan hat, sondern welche Strafe bekommst du? Das ist Richten. Das ist, was der Richter tut.
Also den Urteilsspruch.
Den Urteilsspruch fällen. Ja. Aussprechen. Ja. Mhm. Ich darf nicht diese Funktion schon übernehmen. Aber genau das tun wir ja oft. Auch in der Ehe, ja? Wenn wir uns selbst erkennen oder wenn wir uns selbst untersuchen, merken wir, dass wir ihn für böse gehalten haben, ja? Das tun auch Eltern mit den Kindern. Du bist böse. Ja? Das ist ein Urteilsspruch. Jetzt wird er verurteilt in einer. Nicht, das war verkehrt, sondern die Person ist jetzt vorgenommen. Ja? Wir müssen unterscheiden zwischen Person und Tat. Die Person wird vom Richter gerichtet, aber die Identifizierung seiner Tat ist eine Beurteilung, die notwendig ist. Denn wir müssen wissen, wo wir dran sind. Ich muss wissen, ob es Sünde war oder nicht, damit ich mich entsprechend verhalten kann, entscheiden kann. Oft bedeutet es einfach entscheiden, ja. Aber ich darf nicht über die Person verfügen. Es ist nicht leicht, die Frage zu beantworten, aber vielleicht ist das auch eine.
Ja. Noch ergänzend dazu, es ist ja hier auch das Problem dann bei der Gemeindezucht, hier wird ja auch tatsächlich ein praktischer Schritt vollzogen, also ich sag mal Strafvollzug geübt, indem einer von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Und das setzt ja voraus, dass man von der Beurteilung eigentlich zu einer Art Richterspruch übergeht und jetzt von Seiten der Ältestenschaft sagt, du bist ausgeschlossen aus unserer Gemeinschaft, weil du das getan hast. Und damit ist ja, ich sag mal, ein gewisses Strafmaß Verurteilsspruch gefällt worden. Natürlich im Sinne Gottes, aber es ist ja eigentlich durch die Ältesten oder durch Menschen geschehen. Und das, da habe ich Probleme mit, das dann da jetzt so einzuordnen. Auch hier scheint das ja ein Widerspruch zu sein. Also richtet, die drinnen sind. Also da wird man aufgefordert, es zu tun. Das scheint ja etwas über dieses reine Beurteilen hinauszugehen, weil ja auch dieses Praktische folgt. Und auf der anderen Seite eben auch zwei Kapitel vorher. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Dann denkt man, naja, der Herr kommt ja erst am Ende, also bis dahin darf ich das dann doch nicht tun. Also so praktisch zu werden oder gar so praktisch zu werden wie Paulus, der dann diesen Menschen dem Satan übergibt. Er übergibt ihn dem Satan. Gut, da haben sie gesagt, das war jetzt vielleicht aufgrund seiner apostolischen Autorität so. Die gibt es nicht mehr bei uns. Aber auch die Gemeindezucht ist ja auch ein Stück, ich sag mal, Exekutive.
Aber Sie wissen, dass kein Widerspruch ist.
Ja, ich versuche es eben jeweils in diesem Wort zu verschieben. Also einmal bedeutet es eher beurteilen, einmal bedeutet es.
Genau, wie beim Wort gesetzlich, ja?
Ja, genau.
Oder andere Wörter.
Ja. Aber ich meine jetzt nur mal in Bezug auf die Tatsache, dass es eben auch praktisch wird, dass ich an dem Punkt doch Schwierigkeiten habe, jetzt diese praktische Tat der Gemeindezucht einzuordnen. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Urteilsspruch im Sinne Gottes oder ist es ein Hinweisen mit einer, ich sag mal, mit einer praktischen Unterstreichung, dass ich sage, hier ist deine Schuld und damit du das besser verstehst, wirst du aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir dich jetzt als Person ausschließen oder verurteilen, sondern du bist nur deine Tat ist praktisch das, was wir verurteilen und wir warten auf deine Buße. So soll es ja eigentlich sein. Das hat man ja im Auge dabei. Das ist ja nichts Endgültiges. Muss es nicht sein.
Ja, wenn man das so formuliert, dann wird selbst das Wort Urteilsspruch zweideutig. Wir müssen nicht aus dem Auge verlieren, dass Jesus gesagt hat, richtet nicht. Das bleibt. Daran darf nicht gerüttelt werden. Es darf nicht gerüttelt werden daran, dass die Schrift sich nicht widerspricht. Es gibt keinen Widerspruch. Es darf mir es nicht leisten, auch nur in Betracht zu ziehen, dass die Schrift sich widersprechen könnte. Sondern ich weiß von vornherein, auch wenn das Wort so und so gebraucht wird, ein Widerspruch ist nicht. Diese Tatsache verpflichtet mich zum Forschen. Ich muss jetzt wie Maria fragen, wie ist es wahr? Nicht wie Zacharias. Es ist es wahr oder es ist nicht. Ja. Beide sagen in etwa, wie soll das sein? Ja. Mit dieser Frage macht Zacharias eine indikative Aussage, die auf Unglauben hinausgeht, das heißt ein Unglauben zum Ausdruck bringt, während Maria fast dasselbe sagt, fast dieselbe Antwort. Nur ist es eine wirkliche Frage. Das eine ist eine Frage, das andere eine Infrage stellen. Die Frage darf ich stellen, das Infrage stellen nie. Ich muss mich also zwingen, im Gehorsam, in Unterordnung gegenüber Gott und seinem Wort, zu sagen, ein Widerspruch gibt es auf keinen Fall. Ich muss also fragen, wie ist es wahr? Jetzt suchen wir. Und das ist jetzt, was wir machen. Übrigens, mit dem Ausdruck, Sie sind jetzt ausgeschlossen aus unserer Gemeinschaft, haben Sie zwar sachlich eine Aussage gemacht, die man als biblisch betrachten könnte. Ich frage mich, ich weiß nicht, wie Sie das auffassen, aber ich frage mich, ob Sie im organisatorischen Sinne in diesem Zeichen formuliert war, oder was meint man? Ich weiß nicht, ob man in der Bibel so gesprochen hätte. Verstehen Sie?
Ja, das ist natürlich auch wieder zweideutig, ist klar. Ich habe es jetzt schon so gemeint von der
Distanzierung.
Von der örtlichen Gemeinde. Also jetzt nicht.
Aber
von
die
der
gibt
Gemeinde.
Es ja nicht.
Ja, schon, aber. Aber da wo Menschen zusammenkommen, die Christen sind, und einer wird aus dieser lokalen Zusammenkunft ausgeschlossen, aufgrund seiner Sünde. dann ist er
was
ja
meinen Sie aus der Zusammenkunft ausgeschlossen?
Ja, verlasst nicht eure Versammlungen, heißt ja, dass ein Christen versammelt. Also da ist Gemeinde, wo Christen versammelt sind.
Und darf er nicht mehr in die Zusammenkunft kommen?
Ja, würde ich sagen, wenn ich keinen Umgang mit ihm pflegen soll oder wie es im Johannesbrief heißt, dass man ihn nicht einmal grüßen soll, das lässt sich ja schwer durchziehen, wenn er, oder wenn ich nicht mit ihm essen soll, keine Gemeinschaft mit ihm haben.
Es mag schwer sein, aber es lässt sich durchziehen. Ja, nur weil es schwer ist, heißt nicht, dass ich es nicht tun sollte. Doch, es ist durchzuziehen. Im Gegenteil, er sollte unter das Wort kommen. Aber wenn er da ist, grüße ich ihn anders, beziehungsweise nicht. Anders, ich gehe anders, begegne ihm anders als anderen Christen. Das muss irgendwie, das ist schwer, aber es muss zum Ausdruck kommen. Aber er darf nicht ausgeschlossen werden aus der Zusammenkunft, meines Erachtens, oder?
Er soll mir ja sein wie ein, wie heißt es, ja, ja, ein Heide und...
Oh, das ist der extreme Fall, das ist der letzte Fall. Aber es gibt ja andere Fälle. Dieser Fall war ähnlich, bei diesem Fall haben wir das. Ja, wir sind ja bei. Bitte?
Ja, ich wollte sagen nur noch, also ich meine, wenn es in Matthäus 16 heißt, man soll den 8. wie ein Zöllner, dann drückt es ja eigentlich auch eine Haltung aus. Also auch nicht eine organisatorische Form, er darf nicht mehr kommen, sondern wirklich in dem Sinn, als ob er ein Fremdkörper ist. Ich beachte ihn so wie ein Nichtchristen.
Das heißt aber nicht, dass es nicht öffentlich gesagt werden darf, unter Umständen. Wir behandeln dich jetzt so, was mir ihm mitgeteilt wird, so und so. Wir werden uns von dir distanzieren. Du wirst merken, wir behandeln dich anders. Ja. Wir können das nicht tolerieren, dass du dies getan hast. Ja. Aber wir lieben dich. Du bist ein Bruder. Das ist der Fall. Aber in dem Fall beim Zöllner, da ist er nicht dein Bruder. Ja. Es gibt diese verschiedenen Fälle. Es gibt den Fall, wo er immer noch als Bruder betrachtet wird, aber man behandelt ihn anders. Und dann gibt es den Fall, wo er so schwerwiegend gehandelt hat, dass ich ihn nicht mehr als Bruder anerkennen kann. Er mag es sein, ich weiß es nicht, aber ich bin verpflichtet, ihn wie einen Nichtchristen zu behandeln. Das ist der Fall von Matthäus 16.
Und damit muss ich ihn ja praktisch aus der Gemeinschaft ausschließen, weil
nein.
Kann mit diesem Bruder, der jetzt, den ich achten soll als einen Nichtbruder zum Beispiel, keine Gebetsgemeinschaft haben. Das ist unmöglich für mich dann. Ich kann jetzt sagen, du darfst zwar gerne dazusetzen, aber wir beten, du bist still. Also es ist irgendwie schwierig, da dann jetzt noch eine. Also ich, das ist ein Fremdkörper in der. Ist genauso wie ich jetzt auch mit Herrn Müller von der Straße hole und sage, wir beten zusammen, du bist herzlich willkommen, aber mitbeten kommt nicht in Frage. Oder, also ich kann, es ist doch praktisch, läuft es doch so darauf hinaus, dass einer dann doch nicht mehr in dieser Gemeinschaft ist.
Wissen Sie, es liegt mir auf dem Herzen, dass wir einmal ganz anders denken über Gemeindezucht. Es liegt mir auf dem Herzen, dass wir nicht mehr in dieser Kategorie denken, dass wir über die Bewegungen eines anderen verfügen. Gemeindezucht ist nicht, du sollst jetzt dies oder das tun, du darfst nicht mehr dies oder das tun. Gemeindezucht heißt, ich handle anders. Ich handle anders. Er darf tun und machen, was er will. Ich handle anders. Er ist für mich unrein geworden. Ich bin es, der sich zurückzieht. Nicht schiebe ich ihn hin, ich schließe ihn nicht aus. Sondern meine Haltung führt dazu, dass er wie ausgeschlossen wird. Aber wir schließen ihn nicht aus. Verstehen Sie den Unterschied?
Ja, da habe ich auch vielleicht ein falsches...
aber das ist der, das, ich verstehe Sie. Das ist die allgemeine Auffassung. Sie können in die sogenannten biblischen Kreise kommen. Es geht um Hinausschieben. Dass er distanziert wird. Man geht mit ihm um, man verfügt mit ihm. Während in der Bibel man über sich selbst verfügt. Was mit ihm geschieht, ist das Resultat, eine natürliche Folge, aber man tut nichts mit ihm. Er sei dir. Ja? Er bleibt hier stehen. Ich gehe weg. Nicht du gehst weg, du bleibst fern. Ja? Das ist eine andere Perspektive.
Ich glaube, wir müssen hier abbrechen.
Jetzt, ja, noch kurze Frage, bitte.
Ganz kurz ansprechen zum Richten. Ich weiß nicht, inwiefern das ist, aber vielleicht können Sie da was drüber sagen. Das ist Richten, du sollst nicht richten. Ich weiß nicht, an wen es gerichtet ist, an die Jünger, an Nachfolger. Aber das Richten hier und Gemeinschaftsentzug, dass das gemeintlich festgelegt wird. Das heißt ja, dass das Einzelne machen, das Einzelne berichten sollen, aber dass die Gemeinde als solche schon sagt, wir ziehen uns jetzt, wie Sie jetzt gesagt haben, zurück von ihm.
Die letzte Entscheidung lässt ja auch Paulus dem Herrn. Überlässt er dem Herrn, ja. Er gibt nur an, wie man handeln soll, ja. Aber was jetzt endgültig mit ihm geschieht, ob er verloren geht oder gerettet wird, das muss der Herr entscheiden, ja. Sein Anliegen ist, dass er gerettet wird. Und so in diesem Zeichen entscheidet er dann. War eine andere Frage, bitte?
Und da ist mir dazu eigentlich jetzt gerade eingefallen, dass also ich mir zu niedrig vorkomme zu sagen, ich kann jetzt aber sagen, der hat was so Schlimmes gemacht, dass ich den wegschicken muss. Aber wenn, dann muss ich ja irgendwie im Gebet und auch in meinem Verhalten die Person versuchen zu verbessern wieder. Also dass sie den Weg wieder noch gerade gehen kann. Und das ist mir in dem Bezug eingefallen, dass es eben mit diesen Akten mir ein anderes Bild vermittelt hat, weil ich dieses Wissen habe. Aber dieses Wissen mich deswegen nicht befugt oder befähigt, jemanden zu beurteilen. Weil es ein Verhalten war, das passiert ist und diese Person die Änderung über Jesus, über Gott hat, möglich wird. Aber auch nur in dem Sinn, wenn eben auch noch wieder andere einem dazu helfen. Und ich eben dieses Richten so rum verstehe, dass ich versuche, dieser Person dazu zu helfen.
Ein gutes Beispiel. Ja. Beten wir noch zum Schluss zusammen.